So, nochmal guten Morgen zusammen. Was ich euch jetzt erzählen will, ist nicht, damit ihr seht, Mensch, was hat die Helga durchgemacht, sondern damit ihr echt seht, dass Gott wirklich Wunder tut, Wunder getan hat, Wunder tut und Wunder tun wird. Und dass er wirklich, ich will ihn verherrlichen dadurch. Also sperrt eure Ohren auf und eure Herzen. Und hört einfach zu. Das, was mir passiert, ist passiert nicht jeder Frau. Aber ich denke, jede von euch, und zwar jede, hat schon irgendwann mal ein Wunder Gottes erlebt. Ob bewusst oder unbewusst. Weil ihr seht ganz genau, Gott greift übernatürlich ein. Und ich denke, jede von euch. Ob sie vom Unfall bewahrt wurde oder was weiß ich. Danke jetzt einfach, Herr, dass du da bist, Herr. Danke, dass ich hier sprechen darf, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass die Worte, Herr, dass die wirklich in die Herzen der Frauen gehen, Herr. Dass du Herzen berührst, Herr, dass du zur Erkenntnis und zur Wahrheit führst. In Jesu Namen. Amen. Also, ich bin aufgewachsen in einer sehr gut behüteten Familie. Wir waren 8 Kinder, aber wir waren sehr gut bürgerlich. Und das Motto war immer: Sei angepasst, fall bloß nicht auf, sei immer freundlich. Es war ganz, ganz wichtig. Das war viel wichtiger wie meine Gefühle. Es war wirklich wichtig, nach außen hin toll dazustehen. Die harmonische Großfamilie. Naja, mit 16, 17 in der Pubertät, dann fing das langsam an. Ich bekam einen riesen Hunger nach Leben. Ich suchte das Leben, weil das, was ich die ganze Zeit gelebt habe, das war viel Unterdrückung und es war kein Leben. Ich suchte nach Leben. Ja. Dann bin ich von der grauen Maus, habe ich mich gewandelt und wurde Punk. Ins Extrem hinein, weil da muss ja dann das Leben sein, da ist was Extremes, da spüre ich was. Gut, Haare abrasiert, lange Haare auf der einen Seite, Glatze. Dann dachte ich, gut, das ist es jetzt, ich werde jetzt beachtet, ich habe Anerkennung, das ist es doch, was du gesucht hast. Aber es füllte mich nicht. Gut, so wie Mama und Papa wollte ich ja nicht werden, das war mir zu spießig, nee. Also gut, wechselte ich, dann wurde ich halt mal Freak, wurde alternativ. Hat alles nichts geholfen, dieser Hunger blieb, egal was ich ausprobiert habe. Ich habe mich ganz viel mit okkultem Mist befasst, wirklich Mist. Auch das stillte meinen Hunger überhaupt nicht. Aber mit Gott wollte ich nichts zu tun haben, weil Gott ist nur was für Spießer. Das wollte ich nicht sein. Naja, dann fing es an mit Drogen. Bewusstseinserweiterung, Drogen, das nehmen Spießer nicht, das muss was für mich sein. Gut, anfänglich alles ausprobiert und das Kiffen so war ja ganz gut, aber irgendwann, das hat halt diesen Hunger nicht gestillt. Ich habe weitergesucht und wurde wirklich richtig drogenabhängig, also ganz richtig. Was ihr jetzt hier seht, das sind 25 Kilo mehr in der Zeit, als es wirklich schlecht ging. Ich habe Heroin gespritzt, ich habe Kokain gespritzt, ich habe mir Tabletten aufgekocht und gespritzt. Ich habe alles durch die Nadel gelassen, was irgendwie reingepasst hat. Und das alles aus Hunger. Ich habe versucht, mich zu befriedigen. Ich habe gesucht, eine Sucht, mich zu befriedigen. Und wenn du wirklich die Hölle mal erleben, oder wenn du wissen willst, was Hölle ist, dann schau dir wirklich so einen Drogenabhängigen an, weil du hast wirklich die Hölle. Du bist dem Teufel ganz und gar verfallen. Was nur noch zählt, ist der nächste Schuss. Und was zählt ist, wie komme ich dahin? Wie kriege ich Geld zusammen für diesen nächsten Schuss? Ich war damals in einer langjährigen Beziehung. Wir waren schon 6 Jahre zusammen. Und 89 sind wir dann, wir heiraten. Wir werden jetzt wieder ganz normal, also machen wir was ganz Normales. Wir heiraten, dann werden wir ganz normal, dann hört der ganze Scheiß auf. Natürlich, nichts davon geschah. So ganz langsam, also wir tanken immer mehr in die Hölle. Ganz, ganz langsam sind wir wirklich dem Tod entgegengestorben. Ich habe das Leben gesucht und ich wollte frei sein, aber ich bin dem Tod entgegengestorben. Wirklich wahr. Naja, es kam, wie es kommen musste. Die Ehe ging in die Brüche. Ich begab mich in eine Therapie, wollte aber gar nicht aufhören. Ich wollte mich nur mal so ein bisschen regenerieren, dass der Körper wieder zu Kräften kommt, und dann wollte ich weitermachen, weil es wenigstens ein bisschen das zugedeckt hat, was ich eigentlich gesucht habe. Es hat wirklich einfach zugedeckt. Also nach 6 Wochen haben sie es gemerkt, dass ich überhaupt nicht ernsthaft Therapie machen wollte, und haben mich rausgeworfen. Und da fing es dann erst so richtig an. Ich sank noch einmal tiefer. Ich bin eine ganze Woche in Frankfurt auf den Beinen als Pennerin unterwegs gewesen, habe in Frankfurt im Freien geschlafen, weil jetzt hast du ja ganz und gar versagt. Du bist nichts und niemand will was von dir, und du hast jetzt es aus, jetzt ist Sense. Ich habe wieder eine Drogenbeziehung gehabt. Das war auch das einzige Hindernis, weswegen ich nicht auf den Strich gehen musste. Ich hatte einfach eine Drogenbeziehung, die einfach für meine Drogen gesorgt hat. Ich war halt eine Nutte für einen. Sagen wir es wirklich ganz knallhart, das war so. Ganz einfach. Naja, nochmal zwei Jahre, Spritzen. Und dann fing es an. Gott hat mich bestimmt 5-6 Mal ins Leben zurückgeholt. Sei es von Ärzten, die mich dauernd reanimiert haben, oder sei es von Mitschankis, die mich dauernd wieder ins Leben zurückgeholt haben. Und ich wusste überhaupt nicht warum, weil es war ja egal. Also es war wirklich egal. Ich wollte irgendwie nicht sterben, aber es war auch egal, dass ich lebte. Und trotzdem, immer wieder und immer wieder. Nebenan sind sie gestorben und ich durfte leben. Aber mit Gott, nee, hat es nichts zu tun. Nee. Und dann fing es an, dann kam das Schlimmste überhaupt. Das klingt vielleicht jetzt hart, was ich sage, aber es war so. Der Harry damals, mein Freund, ist gestorben, der hatte Hepatitis C. Der fiel ins Leberkoma und ist gestorben. Ich habe den einen Tag und eine Nacht lang beim Sterben begleitet. Und obwohl ich zu war bis unter die Haube, hat es geschmerzt und es hat wehgetan. Und dieser Tod, diesen Mist, diesen blöden Umstand hat wirklich Gott dazu benutzt, in mir ein neues Leben reinzulegen, neuen Mut zum Leben und zu sagen, ey Helga, du willst doch gar nicht sterben. Was willst denn du von deinem Leben? Du willst nicht sterben. Du willst leben. Und das war so der Anfang, dass er sagt, nein, stimmt, ich will leben. Und bin dann nochmal auf Therapie gegangen. Wirklich diesmal, ich will. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, ich will. Und habe dort meinen Mann kennengelernt, mit dem ich normalerweise auch nie zusammengekommen wäre, weil es eine ganz andere Art von Mann ist, wie ich eine Frau bin. Also es ist so der Gegensatz von mir. Aber Gottes Wirken, wir haben voneinander geträumt. Und ihr glaubt es nicht, wir träumten denselben Traum in kleinen Details. Und als wir uns davon erzählt haben, da sind wir total erschrocken, aber waren auch erfreut. Und dann wusste ich schon, ja, so eine Macht, das war halt so eine Macht, die hat es bewirkt. Aber Gott wollte ich das immer noch nicht nennen. Also, dass da schon was mehr ist, das war mir klar. Gut. Also, die ganzen gaben uns gar keine Chancen. Alle Therapeuten haben gesagt, alleine ist es schwer zu schaffen, clean zu bleiben. Ihr seid ein Paar, ihr habt keine Chance. Wir hatten 70.000 Mark Schulden, wir hatten keinen Führerschein, wir hatten keine Wohnung, wir hatten keine Arbeit. Aber Gott war mit uns. Und hört zu, Frauen, wir waren noch nicht bekehrt, aber Gott hat trotzdem in unserem Leben gewirkt. Gott war mit uns. Wir haben die ganzen Schulden abgebaut. Wir haben ein Haus gekauft, wir haben 3 gesunde Kinder, die wirklich alle gesund sind. Wer hat mich von Hepatitis C geheilt? In meinem Blut waren Hepatitis C Antikörper von meinem ehemaligen Freund eben. Diese Krankheit ist nie bei mir ausgebrochen. Meine erste Tochter durfte ich deswegen nicht stillen. Und es waren Schmerzen. Die haben mir einen halben Liter Milch abgepumpt, weil ich diese Tochter nicht stillen durfte, aber mein Herz wollte stillen. Das war schlimm. Hepatitis C, verurteilt. Ich gebar meinen zweiten Sohn, beziehungsweise war mit ihm schwanger. Die untersuchen mein Blut und sagen, das gibt's nicht. Das sind keine Hepatitis C, ist nicht mehr nachweisbar. Gott hat gewirkt, Gott hat einfach geheilt. Das war einfach wunderbar. Wir hatten einen Unfall. ich mit meinen damals nur noch 2 Kinder, Alicia war 3, Gregor war 9 Monate, da rammt uns ein dicker Mercedes, wir hatten einen kleinen Fiat mit voll 100 Kilometer Geschwindigkeit, wir konnten gar nichts machen, der rammte uns. Unsere Kinder hatten nur Gurtmale, also diese als Verletzungen nur die Gurtmale. Das Auto war total Schaden. Das Auto hat geraucht. Ich bin ausgestiegen und wusste nur, ich musste meine Kinder befreien. Aber ich hatte vorher diese Knöpfchen runtergedrückt. Und in meinem Schock oder was weiß ich, ich wusste nicht, wie ich die befreien sollte. Aber die kamen raus. Und mein Mann hat später das Auto angeguckt und hat gesagt, Helga, ich weiß nicht, was da los war, aber die Knöpfchen von dem Auto waren abgebrochen. Ja, preis den Herrn. Also ich bin bestimmt nicht fähig, da Knöpfchen im Auto abzubrechen. Und da wurden es immer mehr bewusster durch so Situationen. Ja, da muss es was geben, da muss es was geben. Aber es hat immer noch eine Weile gedauert. Und da wir ja ohne Gott clean geworden sind, hat sich diese Droge eben auch wieder in unser Leben eingeschlichen. Wir haben wieder angefangen zu kiffen, bald wieder jeden Tag, weil wir eben noch nicht gefunden haben, was wir suchten. So war es eben und wir waren echt für Gott, wir waren Schweinedruckkandidaten, das sage ich euch. Uns musste es wirklich schlecht gehen, bevor wir Ja zu Gott gesagt haben. Naja gut, okay, ich erzähle euch kurz, wie das war. Das war dann mittlerweile im Jahr 2001. Da war wirklich ein lieber Christ, ein sehr aufdringlicher Christ, aber ein sehr lieber Christ, der uns seit wir aus Therapie draußen waren, mehr oder weniger regelmäßig besucht hat und uns Gottes Wort verkündet hat und dass er uns liebt. Und der hat uns so, ich erzähle es jetzt wirklich aus meiner Sicht, wie das damals war, so vollgeschwallt, dass ich gesagt habe, also gut, damit du endlich Ruhe gibst, gehe ich mit dir da einmal in so einen Gottesdienst und dann werde ich dir sagen, dass du in eine Sekte bist und dass du psychologische Hirnwäsche gekriegt hast. Und ganz klar. Und ich denke, ihr wisst schon, was kommt. Ich ging damit in den Gottesdienst. Mein Mann war vorher schon dabei gewesen. Wundert mich sowieso. Mein Mann in der Kirche nannte ich es. Gut, ich ging da rein und wurde das erste Mal so berührt von Gott. Ich musste so weinen. Dabei wollte ich doch gegen ihn reden. Und ich musste so weinen. Er drang so tief in mein Herz. Ich wusste dann, okay, gut, da ist irgendwas. Aber was genau wollte ich denn jetzt sagen? Dann bin ich aber jeden Sonntag fleißig hierher gegangen, weil ich musste jetzt da rausfinden, was das ist. Na, ich hatte früher auch mal viel LSD genommen, nicht, dass das dann so Halluzination oder irgendwas, weiß ja nicht. Also gut, ich musste das prüfen. 3-4 Mal, es hat gar nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, ob ein Gebetsaufruf, egal was war auch egal. Auf jeden Fall, ich stand da, einfach so im Lobpreis oder was. Und auf einmal fing es an, in mir zu brennen. Es fing an, in mir zu brennen. Und ich sage euch, ich gucke immer an mir runter und denke, sehen das denn die Leute nicht? Ich brenne. Und habe es kaum ausgehalten. War halt so da gestanden, auf einmal, in dem Moment, wo ich sage, ich renne jetzt hier raus, ich halte es nicht mehr aus, legt sich mir eine Hand auf die Schulter und sagt, wenn du kannst, bleib da. Aber so konnte ich nicht da bleiben. Da bin ich vorher zum Magne gerannt und habe nur noch gesagt, du musst für mich beten. Und ich habe wirklich, in mir war Feuer und ich habe gebrannt. Aber es war sehr unangenehm erst. Das war sehr unangenehm. Da haben ganz viele für mich gebetet, unter anderem auch die Beate und die Dana. Und auf jeden Fall, jetzt kam der schöne Schluss. Nach einer Weile, ich bin anscheinend dann in Ohnmacht gefallen. Ihr seht, es ist nicht schlimm, ich stehe immer noch da. Ich bin in Ohnmacht gefallen und ich wach auf. Und es war, ich kann es euch nicht sagen, es war ein ganz dicker, satter Frieden. Es war das erste Mal, dass ich wirklich satt und zufrieden in meinem Leben war. Und ich wusste genau, das ist das, was ich eben gesucht habe. Ich habe es gefunden. Und die Dana saß neben mir und hat mir nur die Hand gehalten. Und ich wollte dauernd in ihren Schoß reinkrabbeln. Das war so, wie so ein embryonales Gefühl. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also so eine Geborgenheit. Und ich wusste, ich bin angekommen. Ich bin Gottes Kind. Und in Jesus habe ich diese ganze Vergebung, hat wirklich meine ganze Schuld ausgebrannt. Ich bin freigemacht worden durch Jesus. Und deswegen kann ich einfach jetzt hier stehen mit meinem ganzen Mist. Aus dem Miststück ist wirklich Dünger gemacht worden. Und dafür preise ich den Herrn. Halleluja.
Da wir so ein tolles Thema heute haben, habe ich auch ganz gezielt 3 Bücher hier vorgestellt, möchte ich vorstellen. Und zwar ist es eine von der Elisabeth Mittelstädt, Wunder, die das Herz bewegen. Das sind also Geschichten, die tatsächlich passiert sind, vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die von der Helga, aber es sind Geschichten drin, die ihr euch mit nach Hause nehmen könnt und auch daran seht, dass Gott einfach heute noch Wunder tut. Ähnlich ist auch dieses andere von Karen Kingsbury, Wunder, Geschichten. Also es sind zwei gebundene Bücher, die man auch gut weiterschenken kann, mit echt schönen Geschichten drin, die tatsächlich passiert sind. So, wenn ihr jetzt an euch selber mal ausprobieren wollt, ob Gott Wunder tut und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das anstellen könnt, ist hier ein Heftchen von John Austin. Das ist nicht sehr teuer, es kostet 3 €. Ist eine ganz praktische Hilfe, um in eurem Leben ja Wunder wirken zu lassen. Also ich kann es euch wärmstens empfehlen, nehmt es mit nach Hause, probiert es aus.
So, jetzt freue ich mich einfach, Gabi, dass du hier bist zum zweiten Mal. Vor 2 Jahren war die Gabi Wendland schon mal in unserer Gemeinde, auch zu einem Frauentag, und das war so erfrischend. Danach sind deine Kassetten durch Würzburg gegangen und viele haben die Kassetten gehört und sind einfach total erfrischt worden. Eine Mutter rief mich an und hat gesagt, mein Kind hört dauernd deine Kassetten, darf die mitkommen? Habe ich gesagt, ja. So, von daher, wir freuen uns, dass du da bist und du hast alle Zeit der Welt und Narrenfreiheit.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die Einladung bedanken, liebe Beate und euer Team, Dana und alle, die hier so wunderbar diesen Tag vorbereitet haben. Und ich möchte, bevor ich hineingehe in dieses Thema mit euch, etwas, dass ihr etwas macht, und zwar den ersten Schritt zum Wunder, indem ihr mal eurer Nachbarin euch zuwendet und ihr sagt, ein riesengroßes Wunder ist für dich unterwegs. Zu deiner Nachbarin, ein riesengroßes Wunder ist für dich unterwegs. Für dich. Ja. Und dann möchte die Würzburger Nummer, eine Dame mit einem schönen Auto, Würzburg L 8264, hat Licht an und das geht gleich aus. Würzburg L 8264, du hast Licht an. Schnell ausmachen. Ja. Ich mache das nicht als so ein Ritual. Nun sagt mal alle was Nettes und dann freut euch mal drüber. Ich weiß und ich stehe hier mit Herzklopfen, dass riesige Wunder auf euch warten. Dass Gott bereit ist, heute wirklich Wunder für euch zu tun. Er liebt es, Wunder zu tun. Er ist ja derjenige, der nicht hinter der Wolke ist mit einem grauen Handschuh oder braunen Handschuh, so schön wie die Deko auch ist. Er ist der, der die ganze Welt in seiner Hand hält, der alles geschaffen hat, der alle Gestirne geschaffen hat, alle Meere, alle großen Ereignisse dieser Welt hält er in einer Hand. Und er sagt, und er ist der große Gott dahinter. Und ihr seht, in welchem Verhältnis meine Hand zu meinem Körper steht. Und dieser große Gott, der alles in einer Hand hält und dein kleines Leben auch, er sagt, ich bin dein Vater, dein Liebhaber. Ich will für dich sorgen und alles, was du brauchst im Leben, alles, was dir fehlt, alles, was dir mangelt, das bekommst du von mir, wenn du mich zu deiner Quelle machst und niemanden sonst. Und er ist die Quelle aller guten Gaben. Er ist derjenige, der uns beschenken möchte ohne Ende. Und das Thema ist sehr herausfordernd, aber ich denke eigentlich dem Gott entsprechend, dem wir dienen. Wer an Wunder glaubt, wer an Gott glaubt, wer an ihn glaubt, der wird Wunder sehen. Heike, ich danke dir für das schöne Zeugnis. Das war ein absoluter Superstarter. Das hat so richtig gezeigt, wie liebevoll Gott ist. Die ganzen Jahre vorher war er bei dir. In den Krisen, in den Tiefen, in den Schluchten, in den Tälern, in den miserablen Zuständen, im Dreck, in allem, wo du warst. Nicht, um dich vergessen zu haben, sondern um dir zu zeigen, wie groß seine Liebe ist. Ich glaube, dass eine Frau wie Heike die Liebe Gottes anders versteht, wie eine Frau, die wie ich so im Pastorenelternhaus so mehr oder schlecht oder recht groß geworden ist und eigentlich die Sünde nie richtig geschmeckt hat. Sie weiß, was Sünde ist, sie weiß, was Schmutz ist und sie weiß, was Vergebung ist. Und das ist die größte Gabe Gottes, die er dir schenkt. Und du wirst einen gewaltigen Dienst bekommen. Du wirst vielen jungen Menschen eine gewaltige Befreiung schenken, weil du da durchgegangen bist und weil Menschen dann von deinem Leben zehren werden. Wisst ihr, das Wunder, was an ihr geschehen ist, das soll sich jetzt in ihrer Hand vervielfältigen. Das ist das Brot, was Gott ihr geschenkt hat. Bei den Jüngern, ne, als die alle da hungrig vor ihnen standen und da waren dann nur diese kleinen Brote und die zwei Fische, die fünf Brote. Und dann hat Jesus gesagt, brecht das Brot. Und so wie du dein Zeugnis weitergibst, wie es heute geschehen ist, tu es an vielen Orten und Gott wird dir viele Türen öffnen. Dann brich das Brot und es wird sich vermehren in deiner Hand. Und von deinem Zeugnis werden viele Hunderte und Tausende von jungen Menschen wieder zurückfinden zu Jesus. Denn er ist die Quelle allen ihrer Sehnsucht. Er ist es wirklich. Ich hatte eine ganz süße Begegnung. Ich leite einen Glaubensgrundkurs. Ganz kurz was zu meiner Person. Wir sind Pastoren in Hamburg-Neugraben. Im Süden von Hamburg. Wir leiten auch ein Missionszentrum, haben auch ein Gästehaus mit 100 Gästebetten, haben ein Altenheim, machen eine große evangelistische Kinderarbeit viermal die Woche, haben auch einen Obdachlosenbus, der die Obdachlosen versorgt. Und ich darf den Glaubensgrundkurs leiten und habe da 6 Frauen, die ganz frisch bekehrt sind, also die ganz frisch Jesus kennengelernt haben, 2, 3, 4 Wochen höchstens. Das ist das Tollste, was es gibt. Das ist so ein Geschenk. Ach, und dann bringt gleich am zweiten Mal, wo wir uns treffen, einmal die Woche, bringt eine Freundin ihre Freundin mit. Und die Frau sitzt neben mir und dann sage ich, guten Tag, sagen Sie mal, wer Sie sind. Und dann sagt sie, ja, ich bin so und so. Und ich bin im Reiki und ich mache im New Age ganz viele Sachen mit. Und dann sage ich, was finden Sie denn da? Ja, sagt sie, ich suche die Energie. Oh, sage ich, und was suchen Sie da noch? Und ich suche das Licht. Ich bin auf der Suche nach der Energie und nach dem Licht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, und ich weiß, wo die Quelle ist. Sagt sie, so? Wo ist die denn? Die hat mich so angeschaut. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, es gibt die Quelle vom Licht und es gibt das Licht selber. Und das Licht selber möchte in ihr Leben hineinkommen. Sie brauchen dann nicht mehr suchen, dann ist es da. Und dann sagt sie, wie geht das? Dann sage ich, nehmen Sie einfach jetzt Jesus in Ihr Herz auf. Trennen Sie sich von aller Ihrer Literatur und allem dem Kram, die Kugeln und die Kristalle und alles das, was Sie in Ihrem Haus haben. Trennen Sie sich davon, das brauchen Sie alles nicht mehr, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das hat sie einfach angenommen. Und seitdem macht die in riesen Schritten Erfolge. Und dann kommt die Frage, die nächste, die fand ich so süß jetzt am letzten Mittwochabend. Ist das normal, fragt sie mich ganz, dass man Jesus von morgens bis abends immer neben sich spürt? Ist das normal, dass er ständig zu mir redet? Da habe ich gesagt, ja, das ist sehr normal. Das sollte bei jedem Christen so sein. Er ist immer da, wenn wir ihn suchen. Er ist uns so nahe. An diesem Tanz hat mir nur eine Sache, es war wunderschön, eine Sache hat mir noch gefehlt. Sie hat hier vorne sich mit der Liebe Jesu beschäftigt und sie hat sich gedreht und sie hat die Liebe genossen und er war ganz nahe. Aber jetzt gibt's noch einen Schritt weiter und den möchte ich mit euch heute Morgen gehen. Das ist direkt zu Jesus gehen und ihn umarmen. Direkt zu ihm gehen. Du darfst dich freuen an den Segnungen, du darfst dich freuen, dass jemand dir schon mal die Hände aufgelegt hat und gesagt, du wirst mal gewaltig gesegnet sein und der Herr wird viel in deiner Familie tun. Das ist alles wunderschön. Aber der Schritt weiter ist, wenn du Jesus persönlich begegnest. Und das ist das größte Wunder, dass wir zu ihm gehen dürfen. Wir dürfen ihn hören mit unserem eigenen inneren Ohren. Wir dürfen ihn sehen mit unseren eigenen inneren Augen. Und wir dürfen mit ihm reden über alles, was uns beschäftigt. Und aus der Beziehung mit ihm, da kommt eine Freude, da kommt ein Friede, der den Verstand übersteigt. Da kann dein ganzes Haus Chaos haben, alles um dich herum kann chaotisch sein. Und du stehst da wie der Fels in der Brandung und sagst, und mein Herr ist in Kontrolle. Er hält alles in seiner Hand. Egal, was jetzt in unserem Leben gerade schief läuft, egal, was die Nachrichten gerade gemeldet haben, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Mein Leben, meine Familie, mein Mann, meine Kinder, alle Verwandten hält er in einer Hand. Er ist mein Erretter, mein Freund, mein Helfer. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Und das ist das größte Wunder. Denn dann sagt er, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wir machen Glauben in Deutschland immer so komisch. Ich habe mal, meine Freundin Suzette hat ihn gefragt. Ich habe gesagt, Suzette, sag mal, können die Deutschen überhaupt glauben? Weil die sagen immer, sie glauben. Ich glaube, dass Gott mich heilt. Könntest du noch mal für mich beten? Und damit widersprecht ihr euch schon. Denn der Glaube, der weiß, ich bin geheilt. Da fragst du nicht noch mal, kannst du noch mal für mich beten? Denn das zwickt immer noch. Der Glaube, der ist eine Überzeugung, dass das, was Gott mir verheißen hat, schon da ist. Das ist so wie mit den Geschenken zu Weihnachten. Du hast deinen Wunschzettel abgegeben als Kind und erwartest, dass die Mama jetzt dir das große Barbiehaus kauft, das Puppenhaus. Und das Geschenk steht schon im Haus. Und jetzt bist du immer noch am Fragen, Mama, kaufst du mir das auch? Und die Mama sagt, ja, deine Wünsche werden erfüllt. Mama, kaufst du mir das wirklich? Ja, du bekommst es. Mama, wirklich, vergisst du mich auch nicht? So machen das manche Christen. Und der Herr sagt, das ist schon alles da. Es ist schon alles erledigt. Ich habe es dir schon besorgt. Du brauchst es dir nur noch abholen. Du brauchst es nur empfangen. Und da ist der Knackpunkt bei uns. Wir Deutschen, wir haben nämlich alles in Kontrolle. Wir können uns selber helfen. Das schaffe ich schon. Dazu brauche ich den lieben Gott ja nicht. Und dabei sagt er, warte, du brauchst mich mehr als du denkst. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Glauben heißt auch, und das ist der einfachere Schritt, ich vertraue. Wenn du Jesus begegnest, und zwar jeden Tag, habt ihr ja gerade gehört, von morgens früh bis abends spät, und sie glaubt, in der Nacht ist Jesus auch noch bei ihr. Wenn du Jesus wirklich begegnest, das heißt nicht nur von ihm singst und mit ihm träumst und dich von ihm beschenken lässt, sondern dich jetzt noch hinwendest und sagst, Jesus, hier bin ich. Was hast du heute für mich? Dann bist du bei der Quelle. Und dann fließt aus der Beziehung mit ihm die Gewissheit, er hat meine Krankheit getragen, er hat meine Schuld beglichen, er hat meine Schulden genommen, er hat mich gerettet, er wird meinen Arbeitsplatz sichern, er wird mir in der Economy, die runtergeht, ein besseres Gehalt geben, er wird uns gut versorgen, er ist mein Streiter, er ist mein Fürsprecher, er ist mein Verfechter meiner Angelegenheiten, er ist für mich, wer kann gegen mich sein? Und jetzt setze ich noch einen drauf. Ihm ist gegeben alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Ihm gehört alles. Er ist der absolute souveräne Herrscher, Besitzer und Erschaffer und Verfügbarer aller Mächte dieser Welt. Wie viel Macht hat dann noch der Teufel? Wenn Jesus alle hat. Nochmal? Glaubt ihr das? Und nur solange du an deine Krankheit glaubst, an deine schrecklichen Umstände glaubst, dich von dem Teufel ins Boxhorn jagen lässt und da stehst wie eine kleine Maus, pieps, keine Rettung mehr, Hilfe, und dich von ihm wirklich verführen lässt, so lange kann er mit dir machen, was er will. In dem Moment, wo du sagst, mit dir, Satan, habe ich das allerletzte Mal gesprochen und das allerletzte Mal gehandelt und von dir will ich nichts mehr wissen, hören, sehen oder fühlen. Ich wende mich ihm zu. Denn er ist mein Retter, er ist mein Helfer, er ist mein Heiland. Kann der Teufel überhaupt keine Macht mehr über dich ausüben? Er verliert alle Gewalt über dein Leben. Probier es aus. Und du wirst begreifen, aus der Gemeinschaft mit Jesus fließt dir alles zu, was du brauchst in deinem Leben. Um Wunder, über Hilfe, über Heilung, über Rettung und alles zu erleben. Aber... Und das größte Wunder ist dies, dass wir überhaupt Jesus kennen. Und jetzt möchte ich einige Worte zu denen sagen, die unter uns sind und sagen, meine Güte, das soll ich alles auch erleben. Ich weiß ja gar nicht, wer Jesus ist. Wir Menschen haben leider uns von Gott entfernt. Und wir in Deutschland sind da die Oberklasse. Wir haben uns extrem entfernt, obwohl wir eigentlich ein ganz christliches Abendland sind und einen wunderbaren Luther hatten und wunderbare Zinsendörfer und ganz viele wunderbare Männer und Frauen Gottes, die über Jahre geweint und gebetet haben für unser Land. Und da sind noch riesige Zisternen in unserem Land, riesige Quellen, die wir nur wieder öffnen brauchen. Und dann fließt wieder Heilung in unser Land hinein. Wir haben uns ganz weit von Gott entfernt. Und was ist dann passiert? Wir fühlen uns verloren. Wer hilft mir? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin alleine. Wir fühlen uns einsam. Keiner kümmert sich um mich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie vielen Menschen ich in letzter Zeit begegnet bin, die sagen, niemand hat mit mir in den letzten Wochen gesprochen. Wusstet ihr das? Ich weiß, das betrifft nicht euch, weil ihr habt alle gerade miteinander gesprochen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind einsam. Das passiert durch die Ferne von Gott. Wir sind abgelehnt. Das kennt ihr auch alle. Du Blöde. Und was man uns alles für Worte gesagt hat, vielleicht als Kind. Und wir fühlen uns immer so abgelehnt. Wir denken, der andere denkt immer negativ von uns. Hat sie wieder was über mich gesagt? Hat sie was über mich gedacht? Meine Schwiegermutter, der kann ich es überhaupt nie recht machen. Ich kann es überhaupt meinem Mann nie recht machen. Und überhaupt, das ganze Leben ist so unfair zu mir. Wir fühlen uns so abgelehnt. Und das ist ein typischer Trick des Feindes, uns zu sagen, du bist nicht erwünscht, du wurdest nie erwünscht und du wirst nie erwünscht sein. Und das ist eine Oberlüge. Und die breche ich jetzt in diesem Moment im Namen Jesu. Und ich bitte euch, ihr lieben Frauen, die ihr immer noch erzählt, dass ihr abgelehnt wurdet, hör auf, das zu bekennen. Weil du wurdest von Geburt an geliebt. Mit einer Liebe, die so stark ist, dass sie dein Herz total verändert. Dass sie dein Leben total erneuert. Du wirst geliebt mit einer Inbrunst, mit einer Leidenschaft, die die meisten von euch noch gar nicht erlebt haben. Wenn ihr dieser Liebe begegnet von Jesus, dann flippt ihr aus. Stimmt's? Wer hat schon mal so ein Erlebnis gehabt, dass er gedacht hat, ich kann es kaum noch ertragen, so stark ist seine Liebe. Wer hat es schon mal erlebt? Wenigstens ein paar, dankeschön. Wenn ich hier nicht von etwas spreche, weil ich sage, das gibt's gar nicht. Frauen, ihr sollt heiß, glühend, voller Liebe sein. Was passiert, wenn ihr heiß, glühend, voller Liebe seid? Alles andere prallt an euch ab. Der Nachbar, der euch so komisch anguckt, die Verkäuferin, die euch da wieder sagt, sie sind zu langsam oder was auch immer. Alles das ist alles so unwichtig, wenn du geliebt bist. Du fühlst dich so stark. Du bist so geborgen. Du fühlst dich so rund und komplett. Und wisst ihr, was ihr dann erst tun könnt? Andere Menschen lieben. Und dann könnt ihr die komischsten Menschen lieben. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Wir haben eine Aktion hinter uns. Ich hatte einen einzigen Wunsch. Ich wollte, dass alle meine Nachbarn wissen, wer Jesus ist. Ich habe mir gesagt, dass mir ja nicht jemand mal erzählt, wenn wir in den Himmel gehen. Liebe Gabi, wir waren 50 Mal zusammen und ich habe deine Haare geschnitten, meine Friseuse, und du hast mir nicht einmal erzählt, wer Jesus ist. Du hattest einen Freifahrtschein in den Himmel und du hast mir nicht erzählt, dass du Gutscheine hattest für alle, die du triffst. Dass alle von dir einen Freifahrtschein zum Himmel haben können, wenn sie es möchten. Und das war mir wirklich ein Anliegen, dass wir das mal ändern. Ob die Leute Jesus annehmen oder nicht, das ist ihnen überlassen. So haben wir jedenfalls 2 Wochen uns als Gemeinde Urlaub genommen, im Mai diesen Jahres, und sind 2 Wochen lang von Tür zu Tür mit riesigen Baccararosen, also so richtig großen Edelrosen, in der Hand bewaffnet und haben an den Türen unserer Häuser geklopft und haben auf den Marktplätzen und in die Wäscherei bin ich gegangen und zur Druckerei und zur Presse und ach, alle Leute. Unsere immer so die Höchsten, die waren die Besten, da sind wir rein ins Bürgermeisteramt und so. Haben den Leuten gesagt, wir sind gekommen, um ihnen zu sagen, Jesus liebt sie, Gott liebt sie. Und als Zeichen seiner Liebe möchten wir ihnen die Rose geben. Dann waren die erstmal ganz perplex, wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Das war dann zu überraschend. Und dann haben wir gleich nachgesetzt und haben gesagt, wollen Sie wissen, wie man in den Himmel kommt? Wir können Ihnen das sagen. Wenn Sie das wissen wollen, fragen Sie uns gerne. Oder sonst können wir noch ein Angebot machen. Wenn Sie irgendwie eine Not haben oder krank sind, wir können für Sie beten und wir glauben, dass Gott Sie heilen will. Das war ganz mutig, aber das haben wir gemacht. Kopf, Herz hat ein bisschen geklopft, ist ja ungewohnt am Anfang. Du, ihr glaubt gar nicht, 90% der Leute haben positiv reagiert. Die waren erstmal baff von der Rose in der Hand. Ne? Welcher Mann kriegt schon mal eine Rose von irgendeiner Frau geschenkt, so nach dem Motto, sie sind geliebt. Mit der Liebe Jesu, wir waren immer zu zweit, also nicht jetzt so alleine Geschichten, ne, sondern schön zu zweit, schön ordentlich. Und dann zu sagen, dürfen wir für sie beten. Und die Leute waren so berührt, viele, viele, viele haben geweint. Manche haben sich auch abgewandt, weil sie das nicht ertragen konnten, die Liebe Gottes. Die waren so wie beschämt. Ne? Die haben, ja, beten Sie für mich. Und dann haben sie so zur Seite geschaut. Und dann haben wir sie gesegnet. Und wir haben ganz viele ältere Männer und Frauen ganz besonders berühren dürfen, vor allen Dingen unsere Ausländer. Ihr glaubt gar nicht, bei denen war Herz und Ohren und Hände und alles offen. Bei den Türken waren wir alle willkommen. Überall durften wir rein und raus, weil die waren so freudig, dass da Menschen sie zu Besuch kamen und sie besucht haben. Und dann ist etwas passiert und das wollte ich jetzt sagen. Dann kam ein Mann in unsere Gemeinde mit seiner Frau. Er war schon 82 Jahre alt. Dieser Mann, das wusste ich nicht, bis zur Beerdigung, war ein ganz schlimmer Gegner von Gott. Er hat immer gesagt zu seinen Kindern, mit diesem Gott da oben habe ich nichts zu tun. Und er ist sogar bei der Konfirmation seiner Kinder nicht in die Kirche gegangen. Er hat gesagt, über diese Schwelle bringt mich niemand. Und der hat sein Leben lang gegen Gott so richtig deutsch, ne? So, ich brauche den nicht, der da oben, den brauche ich nicht. Und so hat er bis zu seinem 82. Lebensjahr gesessen. Und dann haben wir ihn da rausgeholt mit dieser Rose aus seiner Wohnung. Und haben ihn mit der Liebe Gottes, das waren so zwei ganz süße Frauen, die auch so ganz viel reden konnten und haben so richtig ihn bequatscht und betratscht. Und dann haben sie ihn so mitgeschleppt in die Gemeinde. Und was mir nur in Erinnerung ist, dass ich diesen Mann umarmt habe. Und habe ihn herzlich willkommen geheißen. Und dass er sich bei uns wohlfühlen soll. Und dass er einfach nur genießen möchte, was immer wir tun. Und dann hatte der ein ganz schlimmes Ohrleiden, er konnte überhaupt nicht hören, also wirklich, er war fast taub. Und dann haben wir für ihn gebetet und dann ist er völlig gesund geworden, der konnte perfekt hören, der hat sein Ohrgerät rausgenommen, konnte perfekt hören. Das war das erste Zeichen für ihn, dass Gott wirklich ist. Und dann haben wir ihn einfach nur lieb gehabt. Er kam in den Glaubensgrundkurs, in den Alpha-Kurs, wir haben ihn durch alles durchgesteckt. Dann kam er in die Bibelschule. Dann hat er in den letzten 3 Monaten hat er alles durchgemacht bei uns. Der war in der Gebetsstunde, der war jeden Tag bei uns im Gottesdienst. Wir haben jeden Morgen eine Andacht, eine Hausandacht mit unseren Gästen. Da war der jeden Morgen. Abends war auch immer im Programm. Als ich das jetzt seiner Verwandtschaft erzählt habe, die haben gedacht, ich rede vom Weihnachtsmann. Die konnten das überhaupt nicht verstehen, dass ihr Vater, der nie die Schwelle übertreten wird, nur noch im Gotteshaus war. Und dann kommt jetzt die schöne Geschichte. Der hat sich vor 2 Wochen richtig bekehrt und hat eine Abschiedsrede gehalten. Und wir wussten nicht, dass es eine Abschiedsrede war. Er hat gesagt, Gott im Himmel, ich danke dir, dass ich so viele Freunde gefunden habe und dass du mir so begegnet bist, dass du in meinem Herzen lebst. Ich danke dir, dass du mein Leben verändert hast. Dann bekam er kurz darauf einen sanften Schlaganfall. In seiner Wohnung, wurde ins Krankenhaus gebracht, dann wurde er gefragt, ob er noch eine lebensverlängernde Maßnahme haben wollte, und hat er gesagt, nein, und ist ruhig eingeschlafen. Boah, habe ich gedacht, der stand kurz vor der Ewigkeit. Und dann durfte ich die Beerdigung halten und die ganze Verwandtschaft kam. Keiner gläubig, alle gegen Gott. Und dann habe ich ihnen nur erzählt, was mit Papa passiert war, dass der Jesus angenommen hat und dass er möchte, dass sie es auch tun. Das ist der Gott, den wir dienen. Durch die Liebe in unserem Herzen, wenn wir heißglühend sind für Jesus, dann können wir den komischsten Menschen zu Jesus gewinnen. Wenn ihr so einen lieben Ehemann habt, macht euch keine Sorgen, da findet der Herr ein paar andere, die ihn zu Jesus lieben. Wenn du das nicht geschafft hast, der Herr, der hat schon ein paar Möglichkeiten, andere Leute zu finden. Dass diese Menschen aus ihrer Ablehnung, aus ihrem Getrenntsein in die Beziehung zu Gott zurückkommen. Der Mann, der staunt Bauklötze jetzt im Himmel, das sage ich dir. Der hat ja gar nicht kapiert, was der da gemacht hat. Dass der Himmel echt ist, dass die Ewigkeit wahr ist, dass alles da ist, dass er jetzt bei Gott ist für Ewigkeit. Du bist immer auf der Suche, das hat uns unsere Schwester Helga so schön erzählt. Wenn du nicht Gott hast, du bist oft verzweifelt, immer nachtragend. Oh ja, wir sind Weltmeister im Nachtragen. Ich mache oft seelsorgerliche Gespräche und immer wieder sagen die Frauen zu mir, ich habe allen vergeben. Und wenn ich dann diesen Frauen erlauben würde, noch mal eine halbe Stunde länger zu erzählen, dann würde ich sofort 3 Personen rauspicken, denen sie nicht vergeben haben, weil sie denken, sie haben vergeben. Ich sag dir mal einen Tipp. Wenn es noch Menschen gibt in deinem Leben, die immer wieder hochkommen, die Erinnerung, und du immer da dich mit beschäftigen musst, hast du noch nicht richtig vergeben. Vergeben heißt vergessen. Weg. Du kannst das zwar erzählen, es ist nicht weg aus deinem Erinnern, aber es ist nicht mehr präsent. Nicht mehr ständig im Vorderfeld. Nicht ständig an deiner Gedankenmaschine da und kreist mit dir. Vergeben. Wer also von Jesus noch nichts weiß, der kann nicht vergeben. Der ist immer nachtragend. Diese Verwandten. Und dann beim nächsten großen Fest, dann geht die Geschichte los und dann wird die Geschichte nochmal richtig erzählt. Und das Schlimmste ist, du wirst bitter und egozentrisch. Ihr wisst ja gar nicht, wie es mir geht. Keiner hat eine Ahnung, was in mir vorgeht. Keiner weiß, wie schlecht es mir geht. Und du wirst so bitter, dass du alle Menschen ausschließt aus deinem Leben und du denkst, die anderen haben dich verlassen. Aber du hast sie von dir gestoßen. Gegen einen bitteren Menschen kommt man nicht an. Das ist so etwas Furchtbares. Das ist wie eine Wand, gegen die man läuft. Der andere versteht alles falsch. Willst du mich wieder ausnutzen? Willst du mich wohl wieder nur zur Gemeinde haben? Ich soll wohl wieder nur helfen? Du denkst wohl immer, ich bin die Einzige, die hier den Dreck macht. Das sind bittere Menschen, die solche Sätze sagen. Du nutzt mich aus. Und du wirst egozentrisch, das heißt, es dreht sich am Ende alles um dich. Aber jetzt der Weg raus. Für dich, der du dich da wiedergefunden hast, in einer dieser Kategorien. Du darfst heute zu Jesus gehen. Und was findest du bei ihm? Sofort Gemeinschaft. Jesus nimmt dich an. Er liebt dich. Er nimmt dich an. Er umgibt dich von allen Seiten. Du wirst sofort, wenn du dich zu ihm wendest und er sagt, mach dich auf zu mir, dann lauf ich dir entgegen. Komm zu mir und ich komme dir viele Schritte entgegen. Dann wirst du sofort in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. Und Leute, wusstet ihr, dass wir eine der schnellst wachsenden Gemeinschaften der Welt sind? Wisst ihr inzwischen, ihr habt zwar hier in eurem Internetseite so schön geschrieben, 200 Millionen Menschen. Wir sind 625 Millionen wiedergeborene Christen weltweit. 625 Millionen wiedergeborene Christen. Vor zwei Tagen war in Arte, in dem Fernsehsender Arte, ein absolut exklusiver Bericht über Algerien. In Algerien wächst die Gemeinde wie verrückt. Die Reporter konnten es nicht sagen, wie. Zehntausende werden gläubig da, ständig jeden Tag. In Algerien, einem Land, was total zu ist fürs Evangelium, wo kein Missionar reinkommt. Und die Reporter, die da durchgegangen sind, haben gesagt, die Leute werden ständig getauft in Badewannen und die Kirchen wachsen und wachsen und wachsen und die Muslime laufen über zu den Kirchen. Das passiert gerade jetzt in Algerien. Und wenn wir jetzt die Zahlen nochmal ganz schnell angucken, 625 Millionen wiedergeborene Christen weltweit plus 6 Milliarden Bevölkerung, dann braucht jeder von uns nur 10 Menschen zu Jesus führen und Jesus kommt wieder. Wollt ihr mitmachen? Da seht ihr, wie nahe die Wiederkunft Jesu ist. Jeder von uns, 10 Menschen zu Jesus führen und die ganze Welt gehört Jesus. Du bekommst Hoffnung, du bekommst Freude, du bekommst Frieden, Vergebung und darauf möchte ich jetzt eingehen. Der Schlüssel für die Wunder Gottes in deinem Leben ist die Vergebung. Und das größte Wunder, was je auf dieser Welt geschehen ist, ist die Ankunft Jesu gewesen. Als er auf diese Welt kam, da hat er der Macht des Satans alle Macht entzogen. Mit einer Handlung, die völlig unspektakulär war, aber brutal bis zum Gehtnichtmehr. Und bitte, ihr Omas, kauft euren Enkeln, die am Computer hängen, den Film Die Passion Christi. Bringt den jungen Leuten dieses Video ins Haus oder diese CD. Ich weiß nicht, wie die Leitung hier dazu steht, aber das ist der Film, wo Jesus am Kreuz geplagt, geschlagen und gekreuzigt wird. Das ist so das Brutalste, was man sich angucken kann im christlichen Sektor. Aber das Heilsamste für junge Männer und junge Frauen. Zu sehen, wie sie Jesus misshandelt haben, wie er am Kreuz gelitten hat. Und danach habe ich nur noch geweint und habe gesagt, Jesus, das war so schrecklich. Ich will alle Krankheit ablehnen und alle Sünde ablehnen. Ich will sie nicht mehr annehmen. Du hast für mich alles getan am Kreuz. Du hast für mich alles gelitten. Ich möchte das nie wieder in meinem Leben zulassen, weil dein Werk für mich war so groß, so gewaltig, so voller Liebe und Leidenschaft. Ich möchte deine Liebe annehmen und die Vergebung, die du mir gibst. Und was ist Vergebung? Vergebung heißt nur, dass du sagst, du lässt los. Du musst die Sache nicht in Ordnung bringen. Du kannst von deiner Seite um Verzeihung bitten, aber du lässt die Sache los an Gott. Gott übernimmt den Fall. Da gibt es Unrecht ohne Ende, auch zwischen euch, auch zwischen Ehepartnern, auch zwischen Familien und zwischen Verwandten. In Gemeinden sind ganz viele Unrechte geschehen, das wissen wir. Aber Gott sagt, ich vergebe alles, was du getan hast. Und ich bitte dich nur um eins, vergib denen, die dir Unrecht getan haben. Vergib ihnen, damit ich dir alle Schuld vergeben kann. Und es erschreckt mich, und ich sage das ganz aus tiefstem Herzen, es erschreckt mich, wenn Christen in Gemeinden am Sonntagmorgen erscheinen, voller Unvergebenheit. Wie willst du da die Hilfe und den Segen und die Wunder Gottes erleben, wenn dein Herz voller Bitterkeit und Unvergebenheit ist? Jesus sagt, ich vergebe dir alles. Ich nehme alles weg. Ich gebe alles, damit du völlig frei sein darfst. Keine Schuld, keine Sünde, sei sie noch so schlimm. Vielleicht hast du viele Kinder abgetrieben. Vielleicht hast du viele Male Unrecht in deinem Leben getan und viele Male Unrecht erfahren. Vielleicht bist du viele Male vergewaltigt worden und viele Male missbraucht worden. Und es ist ein Unrecht, das schreit zum Himmel. Ja, es schreit zum Himmel. Und Gott hört es. Und er will antworten und er will Heilung geben. Aber er braucht dazu deine Bereitschaft zu sagen, Gott, ich kann es nicht mehr ändern, aber bitte komm, vergib mir. Und denen, die es getan haben, komm in unsere Situation, mein Gott, und schenk du uns Befreiung. Der Satan hat uns zerstören wollen, aber du schenkst uns Wiederherstellung und Befreiung. Und bitte lasst nicht nach, bis ihr wisst, ihr habt Vergebung. Gott vergibt euch alles. Und ihr dürft heute diese Konferenz verlassen mit einem völlig neuen Leben, das vor euch liegt. Völlig frei von der Vergangenheit, frei von allen Bindungen, frei von allen Süchten, frei von allen Gebrechen, frei von allem. Ich habe ein süßes Beispiel von einem jungen Mann, der sich bei uns bekehrt hat. Nicht bei uns, sondern durchs Fernsehen und kam dann zu uns in die Gemeinde und der hat stark geraucht. Er war ein richtiger Raucher, so richtig mehrere Schachteln am Tag. Ich wundere mich immer, wie Menschen am Aldi eine Packung weglegen, wenn das Datum, Verfalldatum überschritten ist und sagen, igitt, und dann gehen sie an die Kasse und dann nehmen sie eine Zigarette und darauf steht, sie töten sich. Sie gehen garantiert mit Brustkrebs umher oder ihre Kinder werden garantiert gestört, die Umwelt wird belastet und so weiter. Und dann kaufen sie das umsonst, freiwillig, dass das alles dazukommt. Und ich sag dir, was du glaubst und was du bekennst und was du liest, das wird geschehen. Jedenfalls. Der gute Mann hat geraucht wie ein Schlot. Und dann kam er mehrmals nach vorne zum Gebet und ich habe ihm zweimal gesagt, du bist frei vom Rauchen. Und ich wusste in meinem Herzen, es war so. Und am nächsten Sonntag hat er wieder gezeigt, dass er noch rauchen dann kann. Und mich hat es auch eigentlich ganz kalt gelassen, weil ich habe mir gesagt, das muss er ja entscheiden. Ich habe ihm gesagt, er ist frei. Und wenn er es weitermachen will, bitteschön. Und er sagt, und dann saß ich morgens am Kaffeetisch und habe meine Zigarette angezündet und plötzlich steht Jesus an meinem Tisch und sagt, lass das Ding los. Und er sagt, und jetzt muss ich euch erzählen, was los war. Als du zu mir gesagt hast im Gebet, ich bin frei, da habe ich gesagt, nö, ich will nicht. Das ist der letzte Luxus, den ich mir leiste. Eine Zigarette am Tag, die möchte ich wenigstens noch haben. Das letzte bisschen Luxus. Das kann mir ja nicht schaden. Und deswegen habe ich einfach nicht losgelassen. Und dann stand Jesus am Tisch. Und jetzt stellt euch vor, was er dann noch gemacht hat. Sagt Jesus, lass das Ding jetzt los. Und dann hat er versucht, sich die Zigarette noch anzuzünden. Und er sagte, und da wurde mir speiübel. Und da hat er die ganzen Zigaretten genommen, alle zermanscht, runter in die Toilette abgespült. Und hat gesagt, und ich war völlig frei. Von einer Sekunde auf die nächste. Kein Nachgeschmack, nichts mehr, frei vom Rauchen. Dies ist die Kraft Gottes. Und das beginnt hier. Eine Entscheidung und dann Gottes Hilfe in Anspruch nehmen und dann geschieht das Wunder, dass du auch vom Rauchen frei wirst oder vom Trinken oder vom Huren oder vom sexuellen Perversionen. Auch Frauen sind daran gebunden und du kannst total frei werden heute auf das Wort Gottes hin. Er hat dich frei gemacht von aller Macht der Finsternis, von aller Macht des Feindes, von jeder Lüge, von jeder Depression, von jeder Magersucht, von jeder Bulimie. Er hat dich frei gemacht durch das Blut, das für dich geflossen ist. Er hat dich frei gemacht für alle Ewigkeit. Und alles, was du tun musst, ist sagen, Herr, ich will es glauben. Ich will es annehmen. Ich will dir vertrauen, dass du das für mich getan hast. Und ich war im Auto mit Bruder Hans, der da vorne sitzt, und dann sagte er zu mir, er hatte vor Jahren mal ein Bild, und das Bild habe ich heute Morgen noch mal im Geist gesehen, dass da vom Himmel her viele Pakete unterwegs sind für die Menschen auf der Erde. Viele. Und die meisten Pakete wurden nie angenommen. Es gibt hier Christen unter uns, die sitzen sowas von ärmlich und erbärmlich da. Die haben keine Freude, die haben kein Feuer, die haben keine Frieden, die haben keine Liebe, die haben keinen Überschwung in allem, die haben nicht mehr Energie, als man normalerweise hat, weil die hat man, wenn man in Gott ist. Denen fehlt es wirklich an allen wichtigen Teilen des Lebens. Bloß, weil du deine Geschenke nicht annimmst. Denn die stehen dir genauso zur Verfügung wie mir oder jemand anders. Alles ist bereit. Du darfst es annehmen. Die Geschenke sind hier, dass du frei wirst, dass du freudig wirst, dass du nicht mehr einsam bist, sondern Gemeinschaft hast, dass du voll bist mit dem Feuer Gottes, voll bist mit der Liebe Gottes, voll bist mit Gewissheit, dass er dich errettet hat. Alles ist bereit für jeden Menschen. Und das finde ich so faszinierend. Wir sollen Botschafterinnen sein einer super guten Botschaft. Und wo immer wir gehen und stehen, dürfen wir den Menschen sagen, es ist alles bereit. Hier kannst du es haben. Und jetzt möchte ich euch einen Bibelteil lesen, der mir ganz wichtig geworden ist, den ich heute Morgen mehrmals gelesen habe. Und zwar aus Apostelgeschichte Kapitel 3. Gottes Wunder an einem Gelähmten. Und ich finde es interessant, wir haben hier zwei Frauen heute Morgen, die ganz offensichtlich ein Wunder Gottes brauchen, und viele andere, die hier sind im Saal, die auch ein Wunder Gottes brauchen. Und auch an den CDs, an den Kassetten, euch gilt das ganz genauso. Wenn ihr heute ein Wunder braucht von Gott, nehmt es an. Ich bin nicht der Heiler, Gott ist es. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du sie jetzt anrührst und dass du sie tröstest und dass deine Gnade in ihr Leben hineinfließt und dass du alles das, was in ihrem Leben fehlt, dass du das ausfüllst nach deinem Reichtum. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und ich sage jetzt was ganz Mutiges. Gott möchte, dass ihr anderen Menschen sagt, steh auf und geh. Dass ihr nur die Worte weitergebt. Ihr müsst nicht die Taten tun. Ich sage euch gleich warum, denn das steht hier ganz deutlich. Nicht Petrus konnte heilen, nicht Johannes konnte heilen. Es war Jesus, der geheilt hat. Und Jesus will die Menschen in deinem Umfeld heilen. Er wartet darauf zu heilen, dass er ist. Dafür ist er doch gekommen. Das ist doch der ganze Auftrag. Zu heilen, was zerbrochen ist. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Ach, Halleluja, das war ein richtig guter Pfingstler. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Der hat sich richtig gefreut. Sie erkannten, dass er der Bettler war, der immer an der schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Und weshalb staunt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Da kommt der nächste Hammer. Manche Frauen tun nichts für Gott, weil sie immer denken, ich bin ja noch nicht so weit. Das ist auch so eine Überlüge. Du darfst jederzeit für Gott wirken. Jederzeit, ob du dich gut fühlst oder nicht. Und die besten Taten geschehen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Tipp von mir. Stimmt's, Beate? Immer dann, wenn man gar keine Zeit hatte zum Beten, weil der Haushalt wieder einen überrannt hat, dann passieren die besten Dinge. Nein, Es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Gesandten Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr verraten und verleugnet. Und das machen wir heute immer noch. Wir verraten Jesus, wir verleugnen ihn. Obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen, für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt. Aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Was hat ihn geheilt? Das Vertrauen auf Jesus. Der Mann wusste nicht viel von Jesus. Der wusste nur, dass Jesus es kann. Mehr braucht es nicht. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du zu jedem Berg sprechen und er bewegt sich. Und wenn du gar keinen Glauben hast, dann tut Gott auch Wunder. Aber du musst dich auf ihn verlassen. Ich gebe noch mal so ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Mann lag im Krankenhaus mit einer ganz schweren Malaria. Die Ärzte hatten ihn aufgegeben, haben mir gesagt, er würde sterben. Er sah auch so aus. Er lag seit 9 Tagen in Intensiv, war ins Koma gefallen, nahm keine Nahrung mehr zu sich. Wenn er mal kurz zu sich kam, sehr geschwächt und in einem furchtbaren Aussehen, also er sah schrecklich aus, dann hat er nur gemurmelt, ich will sterben, ich will sterben. Er war so fertig, seine Nerven, sein Körper, sein ganzer Geist, alles war völlig danieder. Und ich hatte auch keine Kraft mehr. Wenn man seinen eigenen geliebten Mann so frisch verheiratet, so über Wochen oder über Wochenquatsch, über Tage so dahinsiechen sieht und selber nicht weiß, was jetzt passieren soll, dann verliert man auch seinen letzten Glauben. Und ich war verzweifelt an der Nacht. Ich weiß noch, der Arzt hat zu mir gesagt, er hat noch 3-4 Stunden zu leben, allerhöchstens. Und das war mir auch klar. Vom Aussehen war das absolut abzusehen. Seine Blutkörperchen waren auf ein Minimum reduziert. Man sagte eigentlich, es sei ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben sei. Und dann bin ich nach Hause gefahren in der Nacht. Ich war völlig daneben, innerlich und äußerlich. Mein Nervenkostüm war auch am Ende. Ich habe mich nur auf den Fußboden gelegt, mein letztes Mal vor mich hingeschluchzt, war ganz alleine im afrikanischen Busch. Kein Mensch war bei mir, niemand, der mich kannte, nicht wusste, in welcher Situation ich war. Lag auf dem Teppich, auf dem Boden und habe nur noch geschluchzt und gesagt, Jesus, ein letztes Mal, bitte greif jetzt ein. Mehr brauchen wir nicht sagen. Das war das Samenkorn. Und dann bin ich eingeschlafen, weil ich erschöpft war. Es war auch weit über Mitternacht. Am nächsten Morgen ganz früh klopft es an der Tür. Steht ein wunderschöner, großer, schwarzer Afrikaner, ganz weiß angezogen. Das sieht dann immer sehr aufregend aus vor der Tür. Ich dachte, das ist ein Sozialarbeiter, der sagt mir jetzt, mein Mann ist tot. Nein, sagt er, ich bin Missionar. Ich komme gestern aus Amerika nach Lagos, Nigeria geflogen. Lagos, Nigeria ist eine Stadt mit mindestens 8 Millionen Einwohnern. Keiner kann sie zählen. Es geht nicht. Die haben keine Meldebescheinigung. Und er kommt in diese Stadt, er sagt, ich fahre zum Hotel und da spricht Gott ganz deutlich in mein Herz. Hier in dieser Riesenstadt ist eine junge Familie und der Todesengel steht an deren Tür. Bete, dass dieser Familie nichts passiert. Und er sagt, ich gehe ins Zimmer und ich fange an zu beten für eine Familie, die ich nicht kenne, für Menschen, denen ich nie begegnet bin und sage, Vater im Himmel, bewahre sie, dass denen nichts passiert und dass dieser Tod nicht eintritt und dass sie ihren Glauben nicht aufgeben und dass sie nicht verzweifeln. Tröste sie, schenke ihnen deinen Glauben und schenke ihnen das Vertrauen und rette diese Familie. Dann ist dieser Mann in den Frühgebet gegangen und das muss ich den Afrikanern ganz hoch anrechnen, wo immer ich gehe und stehe. Sie beten jeden Tag ganz früh zusammen in der Stadt. Und diese Pastoren kommen um 5 Uhr zusammen, um zu beten für die Stadt. Und dort ist er hingegangen und hat gefragt, wo gibt es hier in der Stadt eine junge Familie, die gerade zugezogen ist und ich habe einen Eindruck für sie, ich möchte sie besuchen. Und einer der Pastoren wusste, wo wir wohnten, dann hat er ein Taxi genommen und ist zu uns gefahren, um mir zu sagen, dass Gott mein Gebet erhört hat. Aber ja, gebt Gott die Ehre. Halleluja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie es meinem Mann geht. Weil er war 40 Kilometer entfernt im Krankenhaus und ich hatte keine Telefonverbindung. Bin dann also in den Wagen gestiegen, hingefahren und auf dem Parkplatz kamen die kleinen Krankenschwestern mir entgegen. Die Afrikanerinnen mit ihren weißen Häubchen. Das sieht so ganz süß aus wie im Film. Mrs. Wendland, Mrs. Wendland, your husband is well, deinem Mann geht's gut. Schnell ins Krankenhaus kommen. Und ich war noch ganz benommen, ich habe auch noch keine Freude empfunden, gar nichts. Ich bin nur ins Zimmer gegangen, er saß im Sessel und er sagte, Schatz, Gott hat mich letzte Nacht berührt, er hat mich aufgerichtet von dem Todesbett und ich soll weiterleben. Und dann hat er sich mitten in der Nacht die ganzen Stöpsel und die ganzen Schläuche abgetrennt, ist unter die Dusche gegangen und hat angefangen zu duschen. Die Nachtschwester wollte die Leiche holen zum Waschen und hat geschrien wie am Spieß, weil die Leiche war weg. Das Bett war leer, die Leiche war weg. Sie dachte, ja, der ist garantiert tot und den muss ich heute Nacht noch holen. Und wahrscheinlich war das für sie sowieso so spooky, ne? So nachts so einen weißen Mann da aus dem Zimmer holen. Stelle ich mir auch schlimm vor. Jedenfalls, mein Mann war aufgerichtet, es ging ihm gut. Und dann kam die große Visite aller Ärzte und dann hat der Professor nur gezeigt, sagt er, da oben, der Chefarzt, der hat das letzte Wort gehabt. Das haben wir nichts mit zu tun. Gott möchte Wunder tun. In meinem Herzen ist ein Schrei. Gott möchte unter euch Wunder tun. Ihr sollt aufhören zu zweifeln, aufhören euch immer wieder die alten Geschichten vorzuholen. Da haben wir es auch probiert und da hat es nicht funktioniert. Wenn es mal nicht funktioniert hat, dann lasst es stehen. Gott in seinem Ratschluss hat weisere Entscheidungen. Aber geh du weiter und vertraue du, dass Jesus der Wunderheiler bleibt und sein darf. Er will es in Deutschland wieder neu werden. Warum? Ihr sollt seine Kraft empfangen, ihr sollt erleben, wie er ist. Euren Kindern sollt ihr sagen. Und euren Verwandten sollt ihr es zeigen. Und dann sollt ihr ein Zeugnis haben für eure Umgebung. Wenn ihr kein Zeugnis habt, wie wollt ihr gehen? Ihr braucht ein Zeugnis. Ihr braucht die Wundertaten Gottes. Und ihr alle habt sie erlebt. Aber sie sollen normal sein. Sie sollen täglich sein. Sie sollen ständig sein. Von morgens bis abends. Auf wunderbarste Weise. Jesus hat so viel bereit für euch Frauen und er möchte, dass ihr so vieles, was euch bedrückt, was euch beschäftigt, was euch Sorgen macht, eure Schuldenberge, eure Ehemänner, eure Kinder, eure ganzen Problematiken. Und jetzt sage ich nochmal einen letzten Satz, bevor wir in die Pause gehen und ich möchte auch noch mit einigen beten. Er möchte, dass ihr eure ganzen Probleme, und das habe ich letztes Mal auch schon versucht zu predigen und ich weiß nicht, wer es ausprobiert hat, kein einziges Problem sollt ihr mit nach Hause nehmen. Alle eure Sorge werft auf mich, sagt Jesus. Wie viele Sorgen? Alle eure Sorgen werft auf mich. Ich sorge für euch. Und warum habt ihr kein Wunder? Weil ihr selber daran rumbastelt. Wie soll das werden? Ach, ich weiß nicht, wie die Lösung sein soll. Ach, wie soll das nur was werden? Das ist Sorgen und das ist Sünde. Und ihr guten, lieben Christen, da müsst ihr mal Buße tun, dass ihr Weltmeister im Sorgen seid. Und das hat inzwischen schon die Zeitung rausgefunden, dass Deutschland wirklich die Oberklasse im Sorgen ist. In einem Land, wo es uns eigentlich noch richtig gut geht. Wenn ihr euch mal vergleicht mit anderen Ländern wie Rumänien, wo wir gerade Geschwister da haben, oder aus anderen Ländern, wo es den Menschen wirklich an Kragen geht und an die Existenz. Und wir sind die Weltmeister im Sorgen. Wir haben so viele Sorgen. Für den sorgen wir und für den sorgen wir und für das sorgen wir. Und ich sage euch, ihr versündigt euch an dem lebendigen Gott. Und da kommt kein Wunder. Bei Sorgen, das ist das Gegenmittel für Wunder. Sorgen ist das Gegengift oder ist das Gift für Wunder. Und Glaube ist das Gegengift. Das macht sofort den Zweifel wieder tot. Und das Wunder kann kommen. Viele von euch, ihr steht immer so unmittelbar vor dem Wunder, aber ihr seid völlig gelähmt von dem Problem. Oh, wie soll's werden? Und ihr müsstet euch nur mal umdrehen vom Problem weg und auf Jesus und sagen, Jesus, du bist der Wundermacher. Du bist der Retter. Dich will ich haben. Weg von der Schlange. Weg von diesem Gefühl, ich werde gelähmt vor der ganzen Angst und vor dem Problem. Hier ist er. Er will mit dir gehen. Und er will dir zeigen, wie er es machen will. Und heute wird etwas geschehen in manchen von euch. Und alle können es haben, aber manche werden es nur nehmen. Dass ihr die Führung des Heiligen Geistes ganz bewusst in euer Leben nehmt. Und sagt, Herr, ich will jetzt lernen, jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, zu sagen, Herr, all meine Sorgen, all meine ungelösten Fragen, all meine Probleme, die sind heute deine. Und ich bin deine Tochter und entspann mich. Schöner Tag heute. Am Anfang kommt es dir so vor. Später lebst du es. Ne, Beate? Ich habe gar keine Probleme. Wenn die Leute mir was erzählen, dann kratzt mich alles nicht. Sag ich, Herr, das ist dein Problem. Jesus, das ist dein Problem. Habe ich nichts mit zu tun. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich soll da gar nicht drüber nachdenken. Ich danke dir, dass ich deine Tochter bin. Deine Prinzessin. Mir geht's gut. Ich freue mich in dir. Aber ich gehe natürlich auch umher und sage den Menschen, ihr könnt da rausgehen aus eurem Problem. Du kannst direkt zu Jesus gehen. Komm nicht zu mir. Komm, geh direkt zu Jesus. Und deswegen, und jetzt vielleicht für einige auch eine Antwort von gestern Abend, ich bin nicht mehr bereit, für alle Frauen zu beten. Aus dem einfachen Grund, die beste Antwort kommt direkt von Jesus. Ich kann dir helfen, dass du ihn siehst. Aber ich möchte aus dem Wege gehen, wenn er da ist. Dann geh direkt zu ihm. Das ist die schönste Antwort. Und wenn du das gelernt hast, durch Vergebung, durch die Aufgabe deiner eigenen Probleme, dem du immer überlegst, das alles ablegen am Kreuz. Und wenn du das getan hast, deine Sorgen, deine Verletzungen, deine ganzen Schuld, all das, was du getan hast, heute am Kreuz abladen und dann durch das Kreuz direkt zu Jesus gehen, dann hast du freien Zutritt. Und dann fühlst du dich auch, dass du freien Zutritt hast. Sonst bleibst du davor stehen und denkst, das ist nicht für mich. Für mich nicht würdig genug. Ich bin gar nicht so heilig. Ich darf da gar nicht hingehen. Aber wenn du das Kreuz erreicht hast, dann stehst du schon direkt bei Jesus. Deswegen ist das Kreuz der Schlüssel zu deinem Leben. Komme zum Kreuz. Gib ab, was dich bedrückt heute. Gib ab, was dich belastet. Gib alles auf. Alle Sorgen. Bitte legt es alles einmal ab. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Wir werden jetzt ein Gebet zusammensprechen und dann kannst du das ganz bewusst einfach entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die du heute triffst. Ich gebe meinen Sorgen, meine Probleme, meine Krankheiten, alles, was bei mir jetzt im Augenblick nicht in Ordnung ist, gebe ich ab ans Kreuz. Jesus, am Kreuz hast du für mich gelitten, hast du für mich bezahlt, hast du gesagt, es ist besiegt, alle Macht der Finsternis ist besiegt, der Feind ist völlig entmachtet, er hat keine Macht mehr über mich, aber ich muss ans Kreuz, weil dort ist der Sieg, dort ist das Geschehen, die Tat. Ich muss das glauben in meinem Herzen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er für mich die Schuld getragen hat, dann brauche ich keine Schuld mehr tragen. Dann bin ich frei und ich will frei sein. Und da wartet die Befreiung für dich von deiner Depression, von deiner Niedergedrücktheit, von deinen Traurigkeiten, von deinen Tränen, von all diesem falschen Selbstmitleid, von diesem Egozentrischen, von diesem Ich und niemand und niemand und niemand liebt mich. Das kannst du da ablegen und dann hör auf zu jammern. Bitte dann hör auf zu jammern. Und dann fülle dein Herz. Und jetzt gebe ich euch den größten Schlüssel, den ich euch geben kann. Dann fülle dein Leben und dein Herz mit dem Wort Gottes. Und in Deutschland gibt es 1001 Antworten, wie man das bekommen kann. Durch Kassetten, durch CDs, durch Musik, durch Filme, durch das Wort, durch Bücher, durch alles Mögliche. Fülle dein Herz mit dem Wort. Höre mindestens eine Predigt oder eine Wortauslegung pro Tag. Die brauchst du. Ich brauch sie. Und das kann man ganz toll mit Kassetten. Und da draußen habe ich viele mitgebracht. Und ich weiß, dass gerade die jungen Mädchen immer begeistert sind. Und ich wollte gerade fragen, ist hier noch eine Kleine, die zuhört? Dann schenke ich dir die Kassette. Komm. Hört dir die Kassetten an, Leute. Nehmt sie mit, verschenkt sie. Toll, dass du da bist.
Hi, super.
Und übrigens, genauso bekommst du dein Wunder. Einfach annehmen. Nichts mehr tun. Einfach nehmen. Danke, Herr. Es ist mein. Du schenkst es mir. Alle eure Sorgen werft auf mich. Ich sorge für euch. Und warum habt ihr kein Wunder? Weil ihr selber daran rumbastelt. Wie soll das werden? Ach, ich weiß nicht, wie die Lösung sein soll. Ach, wie soll das nur was werden? Das ist Sorgen und das ist Sünde. Und ihr guten, lieben Christen, da müsst ihr mal Buße tun. Dass ihr Weltmeister im Sorgen seid, und das hat inzwischen schon die Zeitung rausgefunden, dass Deutschland wirklich die Oberklasse im Sorgen ist. In einem Land, wo es uns eigentlich noch richtig gut geht. Wenn ihr euch mal vergleicht mit anderen Ländern wie Rumänien, wo wir gerade Geschwister da haben, oder aus anderen Ländern, wo es den Menschen wirklich an Kragen geht und an die Existenz. Und wir sind die Weltmeister im Sorgen. Wir haben so viele Sorgen. Für den sorgen wir und für den sorgen wir und für das sorgen wir. Und ich sage euch, ihr versündigt euch an dem lebendigen Gott. Und da kommt kein Wunder. Bei Sorgen, das ist das Gegenmittel für Wunder. Sorgen ist das Gegengift oder ist das Gift für Wunder. Und Glaube ist das Gegengift. Das macht sofort den Zweifel wieder tot. Und das Wunder kann kommen. Viele von euch, ihr steht immer so unmittelbar vor dem Wunder, aber ihr seid völlig gelähmt von dem Problem. Oh, wie soll es werden? Und ihr müsstet euch nur mal umdrehen vom Problem weg und auf Jesus und sagen, Jesus, du bist der Wundermacher, du bist der Retter. Dich will ich haben. Weg von dem, von der Schlange, weg von dem, diesem Gefühl, ich werde gelähmt vor der ganzen Angst und vor dem Problem. Hier ist er. Er will mit dir gehen und er will dir zeigen, wie er es machen will. Und heute wird etwas geschehen in manchen von euch und alle können es haben, aber manche werden es nur nehmen, dass ihr die Führung des Heiligen Geistes ganz bewusst in euer Leben nehmt und sagt, Herr, ich will jetzt lernen, jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, zu sagen, Herr, all meine Sorgen, all meine ungelösten Fragen, all meine Probleme, die sind heute deine. Und ich bin deine Tochter und entspann mich. Schöner Tag heute. Am Anfang kommt es dir so vor. Später lebst du es, ne, Beate? Ich habe gar keine Probleme. Wenn die Leute mir was erzählen, dann kratzt mich alles nicht. Sag ich, Herr, das ist dein Problem. Jesus, das ist dein Problem. Habe ich nichts mit zu tun. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich soll da gar nicht drüber nachdenken. Ich danke dir, dass ich deine Tochter bin. Deine Prinzessin. Mir geht's gut. Ich freue mich in dir. Aber ich gehe natürlich auch umher und sage den Menschen, ihr könnt da rausgehen aus eurem Problem. Du kannst direkt zu Jesus gehen. Komm nicht zu mir. Komm, geh direkt zu Jesus. Und deswegen, und jetzt vielleicht für einige auch eine Antwort von gestern Abend, ich bin nicht mehr bereit, für alle Frauen zu beten. Aus dem einfachen Grund, die beste Antwort kommt direkt von Jesus. Ich kann dir helfen, dass du ihn siehst. Aber ich möchte aus dem Wege gehen, wenn er da ist. Dann geh direkt zu ihm. Das ist die schönste Antwort. Und wenn du das gelernt hast, durch Vergebung, durch die Aufgabe deiner eigenen Probleme, dem du immer überlegst, das alles ablegen am Kreuz. Und wenn du das getan hast, deine Sorgen, deine Verletzungen, deine ganzen Schuld, all das, was du getan hast, heute am Kreuz abladen und dann durch das Kreuz direkt zu Jesus gehen, dann hast du freien Zutritt. Und dann fühlst du dich auch, dass du freien Zutritt hast. Sonst bleibst du davor stehen und denkst, das ist nicht für mich, für mich nicht würdig genug. Ich bin gar nicht so heilig. Ich darf da gar nicht hingehen. Aber wenn du das Kreuz erreicht hast, dann stehst du schon direkt bei Jesus. Deswegen ist das Kreuz der Schlüssel zu deinem Leben. Komme zum Kreuz. Gib ab, was dich bedrückt heute. Gib ab, was dich belastet. Gib alles auf. Alle Sorgen. Bitte legt es alles einmal ab. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Wir werden jetzt ein Gebet zusammensprechen. Und dann kannst du das ganz bewusst einfach entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die du heute triffst. Ich gebe meinen Sorgen, meine Probleme, meine Krankheiten, alles, was bei mir jetzt im Augenblick nicht in Ordnung ist, gebe ich ab ans Kreuz. Jesus, am Kreuz hast du für mich gelitten, hast du für mich bezahlt, hast du gesagt, es ist besiegt, alle Macht der Finsternis ist besiegt, der Feind ist völlig entmachtet, er hat keine Macht mehr über mich, aber ich muss ans Kreuz. Weil dort ist der Sieg, dort ist das Geschehen, die Tat. Ich muss das Glauben in meinem Herzen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er für mich die Schuld getragen hat, dann brauche ich keine Schuld mehr tragen. Dann bin ich frei. Und ich will frei sein. Und da wartet die Befreiung für dich. Von deiner Depression, von deiner Niedergedrücktheit, von deinen Traurigkeiten, von deinen Tränen, von all diesem falschen Selbstmitleid, von diesem Egozentrischen, von diesem Ich und niemand und niemand und niemand liebt mich. Das kannst du da ablegen und dann hör auf zu jammern. Bitte dann hör auf zu jammern. und dann fülle dein Herz. Und jetzt gebe ich euch den größten Schlüssel, den ich euch geben kann. Dann fülle dein Leben und dein Herz mit dem Wort Gottes. Und in Deutschland gibt es 1001 Antworten, wie man das bekommen kann. Durch Kassetten, durch CDs, durch Musik, durch Filme, durch das Wort, durch Bücher, durch alles Mögliche. Fülle dein Herz mit dem Wort. Höre mindestens eine Predigt oder eine Wortauslegung pro Tag. Die brauchst du. Ich brauch sie. Und das kann man ganz toll mit Kassetten. Und da draußen habe ich viele mitgebracht. Und ich weiß, dass gerade die jungen Mädchen immer begeistert sind. Und ich wollte gerade fragen, ist hier noch eine Kleine, die zuhört? Dann schenke ich dir die Kassette. Komm. Hört dir die Kassetten an, Leute. Nehmt sie mit, verschenkt sie. Toll, dass du da bist.
Hi, super.
Und übrigens, genauso bekommst du dein Wunder. Einfach annehmen. Nichts mehr tun. Einfach nehmen. Danke, Herr. Es ist mein. Du schenkst es mir. Jetzt lass uns beten. Und mir ist bewusst, dass hier Frauen sind heute, die vielleicht, ja, steht ruhig mal alle auf, das ist eine gute Entspannung, dass wir unseren Körper ein bisschen aufstehen lassen und strecken. Hier sind Frauen unter uns, und das ist mir ganz bewusst, die sich nicht sicher sind, ob sie wirklich wiedergeboren sind, das heißt, ob sie wirklich neues Leben von Gott haben. Und die sich vielleicht sagen, oh Mann, das ist alles so viel, was ich da gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das glauben soll. Das liegt daran, weil du das ewige Leben, weil du das Leben aus Gott noch nicht in dir hast. Wenn das von dir empfangen worden ist, plötzlich macht's Klick, wie beim Groschen oder beim Centstück, und dann plötzlich kapierst du, ach, das ist es. Gott selber ist da, er liebt mich, er kennt mich, er weiß, wer ich bin. Und wenn es hier solche Frauen gibt und auch Männer unter uns, die sagen, ich weiß nicht ganz sicher, ob ich wiedergeboren bin, ob ich neues Leben aus Gott habe. Mir fehlt die Freude, mir fehlt die Gewissheit. Ich könnte nicht heute unterschreiben und sagen, ich weiß es, dass ich errettet bin. Wenn das nicht bei dir ist, nicht die Sicherheit. Du gehst vielleicht schon Jahrzehnte in eine gute Kirche. Du kannst, was ich, die Bibel vorwärts und rückwärts kennen. Trotzdem hast du kein ewiges Leben. Wenn du nicht ganz sicher in deinem Herzen weißt, ich bin errettet. Und wenn das hier der Fall ist, heute an diesem Morgen, dann möchte ich jetzt eine Gelegenheit geben, die ist wunderschön und einmalig und herrlich. Und wir alle, die wir, glaube ich, wiedergeboren sind, wir haben diese Chance schon mal genommen. Wenn du möchtest, darfst du hier nach vorne kommen. Ich möchte mit dir hier beten. Das ist nichts zum Schämen oder sich bloßstellen. Das ist das größte Wunder, was heute passiert. Wenn hier Frauen sind, die sagen, ich möchte heute ewiges Leben empfangen, kommt jetzt nach vorne. Darf ich bitten, dass uns vom Lobpreisteam vielleicht jemand dient, hier der gute Bruder mit dem Keyboard oder wer immer möchte. Ich weiß nicht, wie ihr euch da aufgeteilt habt. Vielleicht kann einer von denen ans Keyboard gehen und einfach uns begleiten. Dankeschön. Das machen wir einfach nur, dass andere sich einfach jetzt einmal auf Gott einstellen. Und ich möchte jetzt bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen. Und das ist jetzt der kostbarste Moment dieses Morgens. Du darfst Jesus jetzt begegnen. Erst am Kreuz, dann direkt. Vor Angesicht zu Angesicht. Und Jesus steht hier, seine Arme sind weit ausgestreckt und er sagt, kommt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe und Frieden. Nehmt auf euch mein Joch und meine Last, denn die sind leicht. Wenn du das Gefühl hast, das Leben ist zu schwer für dich geworden, weil du es nicht mehr schaffst, dann komm jetzt auch zu Jesus. Und ich gebe dir auch Gelegenheit, hier nach vorne zu kommen. Wenn du in so einer Situation bist, wo du auswegslose Situationen vor dir hast und keine Lösung mehr weißt, komm hier zu Jesus. Er wartet auf dich. Kommt jetzt nach vorne. Nehmt die Gelegenheit. Wir wollen es nur eine kurze Zeit machen. Ganz kurz hier vorne. Kommt nach vorne und nehmt Jesus an. Empfangt ihn. Es ist das größte Wunder. Die herrlichste Gelegenheit deines ganzen Lebens. Du wirst mal eines Tages jubeln und jauchzen, dass du diesen Tag erlebt hast in deinem Leben. Kommt jetzt. Und wenn hier Frauen sind, die Auswegslosigkeit erlebt haben, das Gebetsteam, komm bitte dazu. Wenn Menschen hier sind, die ausweglose Situationen haben, vielleicht eine Scheidung, ein Kind, das todkrank ist, eine Arbeitslosigkeit, die dich zum Verrücktwerden macht, was immer es sein mag, komm zu Jesus. Er hat die Antwort für deine große Problematik. Er hat sie. Er hat sie hier. Das Wunder ist auf dem Wege. Kommt hier in die Mitte, hier ist noch ganz viel Platz frei. Kommt einfach durch, weil da sind zu viele Frauen, die da stehen. Bitte das Gebetsteam dazu.